Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vergleicht das rechtspopulistische Portal News mit der linken Taz und steht dafür in der Kritik.
Außerdem, wie geht es weiter in Sachen Ukraine und Russland nach dem Treffen im Weißen Haus?
Und in Serbien eskalieren Proteste der Bevölkerung gegen die Regierung.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und sprechen auch über unsere persönliche Haltung.
Redaktionsschluss ist wie immer donnerstags um 17 Uhr.
Und eine Sache, bevor es losgeht, wir planen gerade unsere Sonderfolge zum Thema Wehrpflicht. Und wir wollen eure Takes dazu hören. Wie steht ihr zu einer möglichen Wehrpflicht und der Frage, sollten junge Menschen für Deutschland verpflichtet werden? Seid ihr vielleicht sogar schon beim Bund? Was sind eure Befürchtungen, Fragen oder Hoffnungen? Und wie wird das Thema in eurem Freundeskreis diskutiert? Schickt uns auf den Insta-Account von Funk eine Sprachmemo mit dem Hinweis Wehrpflicht in Großbuchstaben und schreibt unbedingt dazu, ob ihr einverstanden seid, wenn wir eure Nachricht im Podcast verwenden. Ey!
Ey!
Adrian, was geht?
Wir sind zurück. Was geht ab, Juri? Hi!
Ey, ich freue mich voll, heute dabei zu sein. Eigentlich hätte heute Sissy ja hier sein sollen, aber die ist leider krank. An der Stelle nochmal gute Besserung an dich, Sissy.
Gute Besserung.
Ja, und ich springe heute spontan ein und hoffe natürlich, dass ich Sissy adäquat vertreten kann.
Es wird schwierig, aber ich...
I try my best.
Ja.
Aber ey, yo, Adrian, umso schöner, dich so schnell wiederzusehen. Was ging die Woche bei dir?
Ja, ich freue mich auch übertrieben, Juri, sehr geil, heute mit dir zu sein. Genauso schön, aber auch mit Sissi und Paula natürlich.
Ja, klar.
Und jetzt, wo die Klausuren dabei sind, kann ich eigentlich eh machen, was ich will. Und ich habe diesen Dienstag meinen Geburtstag gefeiert, weil ja, ich bin jetzt auch 23 mittlerweile und das Wetter hat mitgemacht, die Kaltgetränke waren köstlich und ja, das Leben ist gut. Aber Juri, wem erzähle ich das überhaupt, weil du warst ja selbst da.
Ja, es war auch ein wunderschöner Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und an der Stelle nochmal alles, alles Gute, Bro.
Ich danke dir. Vielen lieben Dank, ja. Und ich bin da die Woche auf was gestoßen, okay?
Okay.
Und zwar, ich habe einen Tagesschau-Post gesehen auf Insta und es geht darum, dass bei Führerscheinprüfungen immer mehr betrogen wird. Mit Kopfhörern, mit Kameras, aber auch mit Doppelgängern.
Boah, crazy.
Wie lief dein Führerschein damals?
Ey, ehrlich gesagt, meine Führerscheinprüfungen waren relativ entspannt. Also ich habe tatsächlich beide Prüfungen direkt im Erstversuch bestanden.
Okay, Angeber.
Ey, aber to be honest, ich hätte auch gar nicht gewusst, wie ich da cheaten soll. Also ich habe einfach keinen Doppelgänger.
Ja, ich habe mir gedacht, okay, was würde ich denn machen? Weil bei mir lief das nicht so buttrig wie bei dir. Ich habe da schon den einen oder anderen Versuch gebraucht und habe mir gedacht, ey, einen Doppelgänger könnte ich auch gebrauchen. Und ich habe auch einen. Und ich habe da mal zwei Bilder für dich mitgebracht. Eine Person bin ich, eine nicht.
Das sieht schon mal nach dir aus. Ich sehe hier gerade ein Bild von einem jungen, sehr jungen Menschen, der aussieht wie Adrian.
Okay.
Okay, ich brauche einmal das andere Bild, bitte. Boah, was? Aber das bist du. Ey, ihr seht, das ist zweimal dasselbe, also zweimal dieselbe Person, oder?
Dieses Meme. It's one of the same thing.
Crazy. Moment, einer von beiden bist du nicht.
Ja. Yeah.
Boah.
Ich will auch niemanden nötigen, jetzt hier in den Podcast reinzuhören oder sowas. Vielleicht sind ja Leute am Auto, reinzuschauen.
Ja.
Vielleicht sind ja Leute beim Autofahren oder so, aber es wäre hier lohnenswert.
Ich empfehle euch das aber allen, weil ich weiß auf jeden Fall nicht, wer du nicht sein sollst.
Ja, okay, aber.
Also, mein final guess wäre, zweites Bild bist du.
Das bin ich?
Ja.
Bin ich nicht?
Nein.
Bin ich nicht?
Krank.
Ja. Ich war nämlich letztens in New York und in einem Café und dann meinte jemand zu mir, ich sei doch dieser Musiker Malcolm Todd.
Noch nie gehört.
Und es ist auch kein Riesenstar oder sowas, 200.000 auf Insta vielleicht. Und er sieht 1:1 aus wie ich.
Ich schwöre. Er hätte auf jeden Fall deine Führerscheinprüfung machen können.
Also ich muss ihn mal fragen, ob er vielleicht gut fahren kann oder sowas, dann könnte er es für mich machen.
Crazy. Ja, ey, aber Guys, wenn euch irgendwer einfällt, der mein Doppelgänger sein könnte, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Oder noch besser, falls ich vielleicht euer Doppelgänger sein könnte, dann slidet in meine DMs. Ich mache die Führerscheinprüfung für euch. Ich mache auch einen guten Preis.
Die Kurzmeldungen der Woche.
In Italien wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Mann festgenommen, der an den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee beteiligt gewesen sein soll. Ihm wird vorgeworfen, zu der Gruppe zu gehören, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm Sprengsätze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platziert haben soll. Durch Nord Stream 1 wurde russisches Erdgas nach Deutschland transportiert. Für Nord Stream 2 war das in der Planung. Ein Ermittlungsrichter entscheidet jetzt über die Untersuchungshaft.
Israel hat diese Woche ein umstrittenes Siedlungsprojekt im palästinensischen Westjordanland genehmigt. Dabei geht es um 3400 Wohneinheiten auf 12 Quadratkilometern. Das Gebiet gilt als besonders sensibel, weil es zwischen Ostjerusalem und der israelischen Siedlung Ma'ale Adumim verläuft und eine Siedlung dort das Westjordanland faktisch teilen würde. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich sagte offen, dass der Plan die Idee eines palästinensischen Staates begräbt. Die Bundesregierung erklärte daraufhin, sie lehne die Genehmigung entschieden ab. Außerdem hat Israel mit seiner angekündigten Offensive auf Gaza-Stadt begonnen. Ein israelischer Militärsprecher sagte, man habe bereits Vororte eingenommen. Es wird befürchtet, dass die Offensive die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen noch verschlimmern wird.
Schalke-Spieler Christopher Antwi-Afjay hat Anzeige erstattet, nachdem er am Wochenende bei einem Spiel gegen Lok Leipzig rassistisch beleidigt wurde. Er wurde von der Tribüne aus mit dem N-Wort beleidigt. Das Spiel wurde unterbrochen und der Stadionsprecher stellte klar, dass Diskriminierung nicht geduldet würde. Trotzdem wurde Antwi-Afjay vor und auch noch nach der Ansage weiter von Teilen des Publikums ausgepfiffen. Der DFB entscheidet jetzt, ob es zu einer Anklage gegen Lok Leipzig vor dem Sportgericht kommt. Der Verein hat sich bereits öffentlich entschuldigt. Und auch in Potsdam kam es zu einem Vorfall. Beim Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den RSV Eintracht soll ein FCK-Profi rassistisch beleidigt worden sein. Nach einer Ansage des Stadionsprechers stimmten beide Fanlager Nazis raus, Sprechchöre an. Der mutmaßliche Täter wurde aus dem Stadion verwiesen. Ey Adrian, kleiner Vorwurf an Sissi und dich. Ihr habt ja letzte Woche einfach eine super wichtige News nicht besprochen. Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin, und Jörg Pilawa sind jetzt ein Paar. Also zumindest haben Freunde von ihnen das wohl bestätigt. Sie selbst haben sich dazu noch nicht geäußert. Aber sagt ihr Jörg Pilawa überhaupt was?
Ja, sagt mir was, aber ich muss da ein bisschen zurückschieben und sagen, du mit deinen 25, fast 26, das sind ein bisschen Boomer-News für mich und deswegen haben wir die getrost geskippt.
Ey, was soll ich sagen? Ja, aber ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der diese News wichtig findet. Die Bild-Zeitung findet jedenfalls, die Beziehung ist hot und berichtet, dass Klöckner und der Fernsehmoderator, der unter anderem bekannt ist aus der TV-Sendung Herzblatt, ein süßes Wochenende in Julia Klöckners Heimatbad Kreuznach verbracht haben. Auf dem Foto sieht man Julia Klöckner ganz happy mit Softeis in der Hand. Aber Klöckner hatte am Wochenende noch einen ganz anderen Auftritt, der nicht nur die Bild interessierte, sondern insgesamt für ganz schön viel Aufregung gesorgt hat. Am Sonntag war Klöckner nämlich beim Sommerempfang der CDU Koblenz zu Gast. Gefeiert wurde in einem Gebäude der Firma Compo Group Medical und die gehört wiederum dem Unternehmer Frank Gotthardt. Der ist auch im CDU-nahen Wirtschaftsrat aktiv und durfte bei der Veranstaltung das Grußwort sprechen. Soweit erstmal keine Aufregung. Aber Frank Gotthardt hat sein Geld nicht nur in die Softwarefirma gesteckt und steht nicht nur der CDU nahe, er hat auch das Online-Magazin News mitgegründet und laut Medienberichten fast 10 Millionen Euro da reingesteckt. News wiederum kennen vielleicht einige von euch. Das Online-Magazin wurde von dem Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt geführt und wird von vielen als rechtspopulistisch eingeordnet und ist sehr umstritten. Dazu aber gleich mehr. Und da kommen wir wieder zu Julia Klöckner, unsere Bundestagspräsidentin. Die hat nämlich in ihrer Rede verteidigt, warum sie überhaupt auftritt. Davon gibt es kein öffentliches Video, aber unter anderem die Tagesschau hat den Inhalt zitiert. Man müsse weg von, Zitat, Gesinnungsschubladen für rechts oder links. Und dann hat sie News verglichen mit der Tageszeitung Taz. Die Taz vertrete das sehr linke Spektrum. Das Medium von Herrn Gotthardt sei auf der anderen Seite. Aber in der Methodik seien sich beide, Zitat, nicht so sehr unähnlich. Und weiter, Zitat, aber das ist ausdrücklich in unserer Demokratie erlaubt. Deshalb cancele ich weder einen Finanzier der Taz, noch cancele ich Frank Gotthardt ab. Diese Aussage finden viele daneben. Der Deutsche Journalistenverband hat das für eine Person im zweithöchsten Amt des Staates als medienpolitischen Übergriff bezeichnet. Aus den Reihen der SPD, der Grünen und teilweise sogar der Union selbst gab es auch Kritik. Und die linken Fraktionschefin Heidi Reicheneck fordert sogar Klöckners Rücktritt als Bundestagspräsidentin. Aber was wird hier eigentlich genau kritisiert? Das haben wir Jan Schippmann vom Funkformat Absolute Mehrheit gefragt und er fasst es so zusammen.
Also der Auftritt von Julia Klöckner wird auf mehreren Ebenen kritisiert. Zum einen, weil sie beim Sommerfest der CDU Koblenz als Bundestagspräsidentin überhaupt aufgetreten ist. Das hat nämlich auf dem Firmengelände von CompuGroup Medical stattgefunden. Das ist vom Unternehmer Frank Gotthardt gegründet worden. Und der Mann finanziert das rechtspopulistische Portal News. Und der bekannteste Akteur von denen ist Julian Reichelt, kennt man. Jetzt kann man sagen, gut, Klöckner kommt aus Rheinland-Pfalz und Gotthardt ist ein wichtiger Unternehmer da und schafft da Arbeitsplätze. Damit hat auch ein SPD-Bürgermeister seine Teilnahme dort begründet. Da muss die Politik auch im Dialog sein, das kann man schon so sehen. Allerdings hätte sie im Wissen um die Tätigkeit von Gotthardt da keine Rede über Meinungsfreiheit halten müssen. Und ganz sicher hätte sie sich klemmen können, die Arbeitsweise von Taz und News zu vergleichen. Kritik gibt es also auf mehreren Ebenen.
Aber warum ist es so schlimm, dass Klöckner die Taz mit News vergleicht?
Man kann die Taz als sehr links und News als sehr rechts einordnen, aber deren Arbeitsweise geht weit auseinander. Die Taz verpflichtet sich den Regeln des journalistischen Arbeitens, zum Beispiel unterwirft sie sich der Kontrolle durch den Presserat. Das ist bei News anders. Die haben laut Recherchen der Plattform Übermedien schon mehrfach Zitate erfunden oder verfälscht. Und da werden teilweise regelrecht Kampagnen gegen einzelne Akteure gefahren, wie zum Beispiel zuletzt gegen die Richterin Brosius Gersdorf. Das hat auch der Deutsche Journalistenverband vor kurzem nochmal deutlich kritisiert. Die Taz ist übrigens nicht von einem Mann abhängig wie News, sondern gehört einer Genossenschaft. Also die Gleichsetzung hinkt an vielen Ecken und Enden.
Jetzt hat Julia Klöckner ja eine besondere Rolle. Sie ist nicht nur CDU-Abgeordnete, sondern eben auch Präsidentin des Deutschen Bundestags. Jan hat uns erklärt, welche besonderen Maßstäbe für dieses Amt gelten und wieso KritikerInnen meinen, dass sie eine Grenze überschritten hat.
Für das Amt der Bundestagspräsidentin gelten besondere Maßstäbe an Neutralität und Amtswürde. Es ist tatsächlich in Deutschland das zweithöchste Staatsamt und die Inhaberin hat die Aufgabe, das gesamte Parlament unparteiisch zu repräsentieren und die Ordnung und die Würde des Bundestags zu wahren. Und dazu gehört auch parteipolitische Neutralität. Also man darf sich bei der Ausübung des Amtes nicht von persönlichen oder parteipolitischen Interessen leiten lassen. Beispielsweise bei der Sitzungsleitung, wenn man Ordnungsrufe erteilt oder ähnliches. Und Julia Klöckner steht jetzt schon mehrfach in der Kritik, dass sie das recht einseitig auslegt. Beispielsweise, dass sie die Neutralitätspflicht sehr strikt auslegt, als es um die Beflaggung des Bundestages mit der Regenbogenflagge ging. Oder auch, dass sie eine kleine Anfrage der Grünen zu Maskenkäufen verzögert hat bei der Weiterleitung. Das heißt, da sind einige aus der Opposition jetzt schon ordentlich sauer auf sie. Darüber hinaus kann man, glaube ich, sagen, eine Bundestagspräsidentin ist natürlich auch Abgeordnete. Man kann aber für sich selber auch entscheiden, wie doll man da auf eigenen Kanälen kommuniziert. Und Julia Klöckner war da wenig zurückhaltend. Beispielsweise hat sie mal einen Post geteilt, wo drauf stand, Friedrich Merz macht Dunja Hayali fertig. Und das ist natürlich dann in die Kritik geraten. Und sie hat sich auch beispielsweise sehr stark gemacht, dass man jetzt eine neue Wahlrechtsreform machen muss und so. Das heißt, das hätte sie alles auch Kolleginnen und Kollegen überlassen können. Und wenn man das vergleicht, beispielsweise mit der Amtsführung von Bärbel Bass vor ihr, aber auch Wolfgang Schäuble oder Norbert Lammert, ist sie da schon sehr präsent und auch sehr präsent mit ihren eigenen Ansichten. Und das kann man durchaus kritisieren.
Ey, ich finde schon crazy, wie oft Julia Klöckner in den letzten Monaten mit extrem konservativen Meinungen aufgefallen ist. Also klar, ich habe jetzt nicht alle ihre VorgängerInnen super präsent, aber gerade wenn ich dann Wolfgang Schäuble oder zuletzt Bärbel Baas denke, die habe ich irgendwie als deutlich weniger polarisierend wahrgenommen. Und wie Jan sagt, Bundestagspräsidentin, das ist nach dem Bundespräsidenten das zweithöchste Amt im Staat, sogar noch über dem Bundeskanzler. Und auch wenn Klöckner auf dem Sommerfest nicht offiziell in ihrer Rolle als Bundestagspräsidentin aufgetreten ist, finde ich persönlich, dass man da trotzdem mehr Neutralität erwarten kann. Deshalb kann ich auch die Rücktrittsforderung seitens der Opposition komplett nachvollziehen.
Also ich persönlich finde Rücktrittsforderungen immer ein bisschen überzogen. Ich spreche da aus einer gewissen Enttäuschung, aber auch eben mit einer realistischen Perspektive. Klöckner wird nämlich nicht zurücktreten, das denke ich zumindest. Und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, einen Rücktritt zu fordern, dient nur der Dramaturgie, aber wird nie wirklich Realität. Und zum Thema Meinungsvielfalt, Pluralismus ist Teil der funktionierenden Demokratie. Es gibt eine linke Taz und es darf und muss auch ein konservatives Pendant geben. Das aber dann bitte journalistisch hochwertig. Für mich persönlich wäre das dann vielleicht eher was unter Axel Springer, beispielsweise die Welt mit vernünftigen Standards, ohne ständig Qualitätslimbo spielen zu müssen, was da bei anderen etwaigen Magazinen eben der Fall ist.
Letzte Woche Freitag kam es zu einem Treffen, bei dem die halbe Welt kurz den Atem angehalten hat. Es war fast wie Godzilla vs. King Kong, Avengers Endgame, Kendrick vs. Drake, dachte man vorher zumindest. Der US-amerikanische Präsident und der russische Präsident, Trump vs. Putin, face-to-face in Alaska. Klingt dramatisch, aber so in der Art wirkt auch das Video, das der offizielle White House Channel auf YouTube nach dem Treffen veröffentlicht hat. Unterlegt mit epischer Musik spricht Trump hier von einem produktiven Treffen und einem Great Progress, bedankt sich ausdrücklich bei Putin und kündigt an, ihn schon bald wiederzusehen. Aber Jokes aside, bei dem Treffen ging es nämlich tatsächlich um nichts Geringeres als die Zukunft der Ukraine. Zum großen Clash kam es zwar nicht, aber auch zu keiner Einigung. Vor dem Gespräch hatte Trump Putin noch mit sehr schwerwiegenden Konsequenzen gedroht, sollte der Kreml-Chef nicht einlenken. Und dann am Freitag kein Deal, kein Waffenstillstand. Und trotzdem gab es keine härteren Zölle für Russland oder dessen Handelspartner. Das Treffen zwischen Putin und Trump war Experten zufolge ein wichtiger Step auf dem Weg zum Treffen zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Vielleicht auch ein Schritt in Richtung Waffenruhe. Das wünscht sich zumindest Trump, laut eigenen Angaben ja Präsident des Friedens. Vor allem aber die Europäer. Und genau deswegen folgte auf das Treffen zwischen Trump und Putin am Montag der nächste große Auftritt, diesmal in Washington. Da empfing Trump den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky zunächst alleine und schließlich auch seine ganze Entourage, die sogenannte Koalition der Willigen. Starring Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der finnische Präsident und Trumps Golfbuddy Alexander Stubb und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Zelensky hat Trump das hier gesagt.
Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again.
Aber gehen wir einen Schritt zurück an den Anfang des Tages. Und zwar mit einer Journalistin, die sogar in Alaska vor Ort war. Gudrun Engel leitet das ARD-Studio in Washington und ich durfte ihr ein paar Fragen zu dem Gipfel stellen und was er für den Krieg in der Ukraine bedeuten könnte. Ja, hallo Gudrun. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Hallo, guten Morgen. Ja, bei uns ist noch früh, da passt's noch.
Meine erste Frage wäre, das war ja nicht das erste Mal, dass Wladimir Zelensky zu Gast in Washington war, zu Gast bei Trump. Und ich denke mal, die meisten werden sich an das letzte Treffen im Februar erinnern. Das ist ja in einem ziemlichen Eklat geendet. Was war diesmal anders? Kannst du uns vielleicht beschreiben, wie Trump und Zelensky und auch die EuropäerInnen bei diesem Treffen aufgetreten sind und wie die Stimmung so im Allgemeinen war?
Also am Anfang, als die hier alle angekommen sind, Zelensky und auch die Europäer, die waren echt alle unter Druck. Das hat man gemerkt. Die waren ein bisschen gestresst, weil sie ja genau das vermeiden wollten, dass nochmal so ein Desaster passiert im Weißen Haus. Aber die Begrüßung war dann, und da haben, glaube ich, alle aufgeatmet, sehr, sehr viel herzlicher. Also als Zelensky dann kam und aus dem Auto gestiegen ist, ist er ja beim letzten Mal von Trump gleich angepöbelt worden. Ne? Was hast denn du an, so ungefähr? Diesmal hat Zelensky extra so eine Art Anzug angezogen, weil er schon wusste, dass das auf ihn zukommt. Und dann hat Trump ihm direkt die Hand auf die Schulter gelegt und hat nochmal gesagt, wir lieben die Ukrainer und so. Da haben dann, glaube ich, auch die Europäer alle aufgeatmet, weil sie wussten, Trump ist gut drauf, die Stimmung ist gut, das kann diesmal besser laufen.
Vielleicht aus deutscher Perspektive ganz interessant, wie hast du die Rolle von unserem Kanzler Friedrich Merz wahrgenommen?
Also Merz hat ja seinen Urlaub unterbrochen und er war der letzte von den Europäern, der gelandet ist und ist dann direkt ins Weiße Haus. Und dem hatte man so ein bisschen, glaube ich, die Rolle zugewiesen, du bist der, der sagt, Waffenruhe muss sein. Und das hat er auch tapfer gemacht dann in der Runde. Der hatte schon ein paar Sorgenfalten auf der Stirn, das kann man nicht anders sagen. Also es war, glaube ich, den Deutschen schon klar, dass es, und deswegen hat er auch seinen Urlaub unterbrochen, dass es jetzt hier wirklich darum geht, dafür zu sorgen, dass da nichts dass die europäische Landkarte nicht neu gezeichnet wird und dass die europäische Sicherheitsarchitektur im Eimer ist, weil Deutschland dann natürlich massiv betroffen wäre.
Du hast ja gerade schon das Thema Waffenruhe kurz angesprochen. Was waren denn die Themen und Forderungen, die da bei dem Treffen auf dem Tisch lagen und wo gab es vielleicht auch schon erkennbare Annäherungen zwischen den Parteien?
Also wir waren ja in Alaska und haben da eben gehört, dass Putin Trump Landkarten hingelegt hat mit dem Frontverlauf und wie er es gerne hätte. Und darauf waren die Ukrainer vorbereitet. Und als die an uns vorbeigelaufen sind im Weißen Haus, hatten die auch alle Landkarten unterm Arm, so wie früher, wenn der Lehrer im Erdkundeunterricht kam, wirklich so Riesenteile aufgerollt. Und die Forderung der Ukraine war halt ganz klar, hier Donald Trump, guck dir diese Landkarten nochmal an. Wie sollen wir denn bei diesem Frontverlauf, der sich täglich ändert, wie sollen wir denn da Friedensverhandlungen machen? Wo sollen wir denn die Frontlinie einfrieren? Das verschiebt sich ja täglich und solange Putin weiter bombt, kommen wir da auch nicht klar mit. Also das heißt, die Ukraine hatte halt die Hauptbotschaft, wir brauchen Sicherheitsgarantien, damit das Ganze hier schnell endet. Die Hauptbotschaft von Merz war eben im Namen der Europäer, wir brauchen eine Waffenruhe, wir können da jetzt nicht hier über einen Frieden verhandeln, solange da noch rumbombardiert wird. Und die Botschaft von Mark Rutte, dem NATO-Generalsekretär, war eben, wir sind total bereit, uns da einzubringen, aber die Amerikaner müssen halt auch mitmachen. Das waren, glaube ich, so die drei Kernbotschaften, die man da rausnehmen konnte aus dem Treffen.
Ja, Stichpunkt Sicherheitsgarantien, das hast du ja gerade schon angesprochen, die sind ja für die Ukraine in einem möglichen Friedensprozess mit Russland super wichtig. Und wie könnte die Ukraine im Falle eines Abkommens dann wirklich abgesichert werden?
Also da gehen halt die Vorstellungen so weit auseinander, das ist halt das Hauptproblem, ne? Also die Ukrainer sind ja mal gestartet mit dem Wunsch, in die NATO einzutreten. Das ist mit den Amerikanern aber einfach nicht zu machen. Das hat Donald Trump auch einfach nochmal gesagt, nach dem Fall der Mauer oder beziehungsweise nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat man Russland versprochen, die NATO kommt nicht bis vor ihre Haustür und da ist sie jetzt und deswegen wird die Ukraine halt auf keinen Fall NATO-Mitglied. So, das ist die strikte Haltung der USA. Das heißt, da können sie, glaube ich, einen Haken dran machen. Jetzt ist die Frage, wie kann man es absichern? Da gibt es, glaube ich, verschiedene Szenarien. Die Europäer stellen sich vor, dass man sowas macht wie in Korea. In Korea haben wir auch seit 1953 diese eingefrorene Grenze, die ist ja nicht offiziell anerkannt. Es gibt kein Friedensabkommen, gar nichts. Es gibt nur diesen Waffenstillstand und diese Grenzlinie. Und an dieser Grenzlinie stehen halt unter anderem die Amerikaner und beschützen diese Grenzlinie. Und den Europäern wäre das natürlich am liebsten, weil dann wüssten sie, die Amerikaner sind auch wirklich im Boot. Donald Trump hat gesagt, amerikanische Truppen auf ukrainischem Boden auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da was bei der Luftverteidigung machen, dass wir denen eben Piloten schicken und Flugzeuge und dass wir das aus der Luft überwachen. Aber ich schicke keinen, der da wirklich einen Fuß in das Land setzt. Ja, und in Deutschland wird ja jetzt auch gerade heftig diskutiert. Heißt es dann deutsche Truppen? Wir wollten die doch eigentlich nach Litauen schicken. Müssen wir die dann in die Ukraine schicken? Können wir das überhaupt? Brauchen wir ein Mandat vom Bundestag? Also den Ukrainern wäre es natürlich am liebsten so viele People wie möglich, die so viel wie möglich absichern. Aber die Europäer müssen da jetzt halt einfach auch mal aus der Deckung kommen. Die Amerikaner haben schon gesagt, wo ihre Position ist.
Eine Frage noch zu dem möglichen Treffen zwischen Zelensky und Putin. Das steht ja jetzt auch im Raum. Also von welcher Seite aus wird das angetrieben und welche Hürden gibt es noch, damit so ein Treffen überhaupt zustande kommen kann?
Also wir wissen ja, dass Donald Trump das Treffen mit den europäischen Staats- und Regierungschefs dann unterbrochen hat und gesagt hat, ich rufe jetzt mal den Wladimir an. Ihr erzählt mir hier alle, der will nicht mitmachen, ich beweise euch das gegen, ich rufe den jetzt mal an, hier. Ich habe die Handynummer, irgendwie sowas in der Art. Und dann haben die telefoniert, da gibt es auch ein Bild von. Und dann hat nach Deutung von Donald Trump Wladimir Putin gesagt, ja gut, dann treffe ich mich halt mit dem. Das klingt jetzt ein paar Tage später schon wieder ganz anders, aber da kam Trump halt eben dann wieder zurück zu den Europäern und hat gesagt, seht her, ich habe es euch gesagt, gar kein Problem, Wladimir macht mit, die sollen sich jetzt mal treffen. Jetzt, ein paar Tage später, klingt es schon wieder ganz anders. Also Zelensky ist natürlich unter Druck, der will den Westen nicht verlieren, der will Donald Trump nicht verlieren, der sagt, ja, Bock habe ich auch keinen, aber natürlich, selbstverständlich, bin ich total bereit, mich mit dem russischen Präsidenten oder Staatschef zu treffen. Mhm. So. Aber auf der anderen Seite hat natürlich Putin original gar kein Interesse, Zelensky zu treffen. Der will den ja gar nicht mal anerkennen als Präsident. Der schürt ja immer wieder Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl von Zelensky. Also wenn es da ein Treffen gibt, dann nur auf Druck der USA. Und da bin ich mal gespannt, wie lange Donald Trump sich das jetzt halt anguckt und sagt, ihr Moment, warum passiert denn hier nichts? So, er hat gesagt, 1-2 Wochen will er warten und sich das angucken. Und wenn die dann keinen Termin haben, dann wird er wieder einschreiten, in Anführungszeichen.
Abschließend hätte ich noch eine Frage, wie du persönlich auf den Gipfel jetzt zurückschaust. Also, was ist dein Fazit und wie viel Hoffnung hast du in die Diplomatie nach diesem Treffen?
Also ich fand zunächst mal schon irre den Aufmarsch dieser 7 Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus in so kurzer Zeit, dass sie wirklich alles haben stehen und liegen lassen zu Hause, den Urlaub abgebrochen haben und so weiter. Da hatte ich schon das Gefühl, aha, da gibt es jetzt ein Momentum. Und das fand ich schon auch bemerkenswert, dass wir gerade wirklich sehen, dass da zumindest der Versuch unternommen wird, Geschichte zu schreiben. Weil wir wussten wirklich am Anfang nicht, was passiert jetzt. Das Ding hätte komplett in die Hose gehen können mit einem neuen Eklat. Dann wäre wirklich das transatlantische Verhältnis komplett im Eimer gewesen und Europa ohne Schutzmacht. Und das wäre sehr, sehr unangenehm geworden. Und oder Variante 2, Zelensky hat so viel Druck, dass er was unterschreibt, dann hätten wir die europäische Landkarte neu gezeichnet. Also es war so eine Spannung in der Luft, weil wir alle nicht wussten, da kann jetzt alles passieren, aber was wird denn nun passieren? So, das fand ich schon bemerkenswert. Das hatte ich in meiner Karriere in der Form bislang noch nicht so oft. Ob ich Hoffnung habe? Ach, ich glaube, Hoffnung ist jetzt für eine Journalistin oder für einen Journalisten keine Kategorie. Also wir sind ja die Beobachter, die Analysten, wir versuchen rauszukriegen, was planen die, was treibt die an, was könnte noch passieren, welche Ideen gibt es da noch und so. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt, wenn du mich jetzt privat fragst. Und es ist ein bisschen aufreibend auch, weil wir nie so genau wissen, wo sind wir denn jetzt morgen? Sind wir jetzt in Genf oder in Budapest oder doch in Alaska? Also es sind auf jeden Fall aufregende Zeiten und es ist super spannend, dabei zu sein.
Ich kann es mir vorstellen. Dann Gudrun, ich bedanke mich bei dir für diesen wirklich, wirklich sehr interessanten Einblick und für deine Einordnung. Und ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Kleiner Hinweis, beim nächsten Thema geht es um Androhungen von sexualisierter Gewalt und falls ihr die Folge schaut, wir zeigen auch Bilder von Gewalt und Zerstörung. Ihr könnt auch zum nächsten Timecode skippen, wenn ihr euch damit wohler fühlt. Angefangen hat alles im November 2024. Da sind vor allem Studierende gegen die Regierung in Serbien auf die Straße gegangen und haben gegen Korruption im Land protestiert. Auslöser war der Einsturz des frisch renovierten Bahnhofsvordachs von Novi Sad, bei dem 16 Menschen starben. Letzte Woche sind die Proteste dann eskaliert. Hier ein paar Videos. Am Wochenende brannten in Belgrad Mülleimer und Demonstrierende sollen, laut serbischen Medienberichten, Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen haben. Maskierte Männer haben ein Büro der Regierungspartei SNS in Brand gesteckt. Vor allem aber hat die Regierung gewaltsam durchgegriffen. Auf Videos soll zu sehen sein, wie gepanzerte Polizeifahrzeuge durch die Straße fahren und Polizisten mit Schlagstöcken auf Protestierende einschlagen. Die Studentin und Aktivistin Nikolina Sindjelic berichtet gegenüber der Tagesschau, Polizisten hätten sie festgenommen, geschlagen, in eine Garage gezerrt und auf den Boden geschmissen. Dann sei ein Vertrauter von Staatspräsidenten Aleksandar Vučić dazugekommen.
Er wurde immer gewalttätiger, schlug mir auf den Kopf, zerrte an meinem Haar und drohte mich hier vor all diesen Menschen vergewaltigen zu wollen.
Schlägertruppen der Regierungspartei sollen auch ein Café zerstört und den Vater einer Aktivistin krankenhausreif geschlagen haben. Dagegen haben die Behörden Medieninformationen zufolge nichts unternommen. Kurz um euch abzuholen, in Serbien regiert die serbische Fortschrittspartei, SNS. Präsident ist Aleksandar Vučić, sein Regime gilt als autokratisch und russlandnah. Kurz nach der Eskalation der Proteste hat Vučić den Demonstrierenden in einer Ansprache gedroht.
Ab einem bestimmten Punkt werden Sie die volle Entschlossenheit des Staates Serbien sehen. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Frieden und Ordnung in unserem Land wiederherzustellen.
Außerdem kündigte er auch an, mit harten Maßnahmen zu reagieren. Wir wollen jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und haben uns die Proteste einordnen lassen von Wolfgang Fichtel. Der ist ARD-Korrespondent in Wien und berichtet unter anderem aus und über Serbien. Als erstes hat er uns zusammengefasst, worum es den Demonstrierenden bei ihren Protesten genau geht.
Die haben schlicht die Nase voll, weiter so schlecht regiert zu werden und in einem Land zu leben, in dem geschmiert und geschlampt wird, wie ganz offensichtlich bei der Bauaufsicht beim Bahnhof in Novi Sad. Sie haben auch die Nase voll, dass niemand von den Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wird und niemand Schuld haben soll, zum Beispiel am Einsturz des Bahnhofsvordachs, bei dem 16 Menschen getötet wurden. Novi Sad war aber nur der Auslöser, denn so ähnliche Vorfälle gibt's leider sehr viele. Und deshalb wollen die Demonstrierenden ein Ende des Systems Vučić. Alexander Vučić, das ist der Staatspräsident. Formal laut Verfassung gar nicht so mächtig, aber trotzdem der starke Mann in Serbien, der alles bestimmt, der alles verhindert, was Serbien zu einem demokratischen, besseren Land machen könnte. Und deshalb gingen die Studierenden vor 9 Monaten auf die Straße, aber inzwischen haben sich viele Bürger, viele Ältere, die Väter und Mütter, Omas und Opas der Studentinnen und Studenten diesen Protest angeschlossen im ganzen Land.
Die Reaktion der Regierung von Präsident Alexander Vučić auf diese Proteste beschreibt Wolfgang so.
Präsident Vučić scheint zunehmend nervös zu werden. Die Proteste aussitzen, wie die ganzen Jahre zuvor, funktioniert offenbar nicht mehr. Deshalb reagieren Polizei und Sondereinheiten zunehmend gewalttätig. Vermummte Schlägertrupps sind auch noch unterwegs. Wir vermuten, dass das Hooligans sind, Vučić-Anhänger, die schon öfter versucht haben, Gewalt zu schüren. Das könnte weiter eskalieren und der Regierung Vorwände liefern, noch gewalttätiger zurückzuschlagen. Der Effekt im Moment ist aber noch mehr Entschlossenheit bei den Demonstrierenden. Die rufen jetzt übrigens, wir sind alle Nikolina, wir haben keine Angst. Nikolina Sincelic, das ist eine der Anführerinnen der Proteste. Sie ist letzte Woche von einer Polizeisondereinheit festgehalten, misshandelt und sogar mit Vergewaltigung bedroht worden. Inzwischen ist sie wieder frei und sie gibt auch nicht auf, hat sie uns Anfang der Woche gesagt.
Warum sollten wir hier in Deutschland bei den Ereignissen in Serbien eigentlich genauer hingucken? Serbien will bis Ende 2026 EU-beitrittsreif sein. Auf die Frage, was die Proteste für einen möglichen EU-Beitritt bedeuten, hat uns Wolfgang das hier geantwortet.
Serbien reif für die EU nächstes Jahr wie geplant. Da schauen viele in Belgrad eher gequält. Die Demonstrierenden fragen nämlich eher das Gegenteil. Ist die EU reif für Serbien? Weil sie vermissen Unterstützung. Bei den Demos sieht man kaum EU-Fahnen. Es gab zwar diese Radtour nach Straßburg, aber im Großen und Ganzen sind die Demonstrierenden ziemlich enttäuscht, sehen nur, dass hochrangige EU-Vertreter Vučić und die Seinen mit freundlichen Handshakes begrüßen, weil sie ihn brauchen, als Waffenlieferanten in die Ukraine, weil Serbien wichtige Bodenschätze hat. Während die anderen im ganzen Land für die Werte der Europäischen Union auf die Straße gehen und verprügelt werden. Das bringt Serbien und die EU nicht zusammen, jedenfalls nicht so schnell.
Vielen Dank, Wolfgang Fichtel, für diesen Einblick. Das ist die schönste Audio, die ich in meinem Leben je bekommen habe. Also ich finde, an ihm ist definitiv ein Hörbuchsprecher verloren gegangen.
Word.
Die Woche nach Redaktionsschluss.
Die UN-gestützte Initiative für Ernährungssicherheit, IPC, hat für Teile Nordgazas eine Hungersnot festgestellt. Das Leben von rund 132.000 Kindern unter 5 Jahren sei wegen Unterernährung bedroht. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO ist es das erste Mal, dass in einem Land des Nahen Ostens eine Hungersnot ausgerufen wird. Die IPC warnt zudem vor mehr Hungertoten in anderen Gaza-Regionen. Israel bestreitet die Einstufung. Die Ukraine hat erneut die Druzhba-Pipeline in der russischen Region Bryansk getroffen. Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei sind dadurch unterbrochen. Es sei der 3. Angriff innerhalb weniger Tage, schrieb der ungarische Außenminister Peter Szijjártó auf der Plattform X. Die Slowakei und Ungarn sind stark von russischem Öl abhängig.
Okay, Juri. Naja, dann haben wir es eigentlich auch fast schon. Aber ja, ja. Ich will es mir nicht nehmen lassen, dich mal zu fragen, was steht denn bei dir die kommende Woche an?
Ey, ich sag dir, meine Wochenenden haben wieder einen Sinn. Die Bundesliga geht wieder los. Und auch wenn es diesen Sommer kein ganz kalter Entzug war, wir hatten ja die Club-WM und die Europameisterschaft der Frauen. Ehrlich, nichts davon kommt an meine Bundesliga ran. Und der Auftakt ist heute Abend zwischen dem amtierenden deutschen Meister Bayern München und den Dosen aus Leipzig. Und noch kleiner Side-Fact und vielleicht auch ein Grund mehr heute Abend einzuschalten. Laut einer Statistik des Glücksatlas, der von der Universität Freiburg im Auftrag der Süddeutschen Klassenlotterie erstellt wird, sind Menschen, die Fußball schauen, im Leben einfach glücklicher. Ey, ich sag mal so, als Gladbach-Fan fühlt sich das eher oft nach dem Gegenteil an. So devastated, wie ich nach manchen Spieltagen bin. Aber neue Saison, neue Hoffnung. Hast du einen Hot-Take für die kommende Bundesliga-Saison?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, 22 Mann, ein Ball, für mich nicht unbedingt das Brisanteste. Aber ich denke, ich freue mich mit dir, definitiv. Ey. Und mit allen anderen, ja. Aber Juri, mal ein anderes Game, okay? Bist du ein bisschen im Kochgame eingestiegen, jetzt wo du auch frisch umgezogen bist und in Berlin am Start bist?
Ey, ja, tatsächlich. Ich wohne ja schon länger alleine und irgendwie muss man ja überleben und den Tag bestellen geht leider nicht klar.
Ja, ja. Das Instagram meiner Mom ist chefkoch.de und direkt, als ich ausgezogen bin, habe ich mir da mal einen Account geholt und bin auch am Start. Ich bin auch nicht so besonders krass und ich kann auch nicht viel freestylen, so freikochen, aber ich vertraue da meiner Ambition und das wird noch. Zu meinem Geburtstag hat mir mein Bre Jakob Gorgonzola und Gnocchi geschenkt und das steht dann bei mir als nächstes.
Wow, das ist ein geiles Geschenk.
Ja, vielleicht solltest du mir nach der Aufnahme nach Hause folgen.
Ja, ich glaube schon.
Gnocchi Gorgonzola geben. Ich sehe auf Instagram derzeit so viele lustige Videos von Köchen, die ihre Rezepte rappen und es macht mich so fertig. Ich werde das 100% nachkochen, aber hör mal selbst die erste Line von dieser Erbsenpasta, ja.
Mit dieser Pasta wirst du viele Herzen brechen, vorausgesetzt, dass die Pittis gerne Erbsen essen.
Mit dieser Erbsenpasta wirst du viele Herzen brechen, vorausgesetzt, dass die Baddies gerne Erbsen essen. Also,
ist hart.
Auf dem ersten Date, findet das mal raus, ob sie gerne oder ob die Person gerne Erbsen isst. Und dann werdet ihr vielleicht zum Heartbreaker. Der Erbsen-Rapper namens Berger ist nicht der Erste mit dieser Idee. Es gibt auch Gio. Gio rappt beispielsweise über ein Steak.
Vor einer Woche noch hatten wir 20 Grad und jetzt sind es wieder 12. Aber scheiß drauf, selbst wenn es regnet, wir haben ein Pavillon, abonnier mich. Heute machen wir Steak-Sandwiches mit Rinderfilet, gegrilltem Gemüse und einer Bernese-Mayonnaise.
Beat von Nesto.
Ja, sehr wichtig. Und wie es zum Rap dazugehört, beefen sich die beiden jetzt. Und so schießt Berger auf Gio mit dieser Line.
Druck auf die Stirn, bist du Harry Potter Narbe. In der Küche werf dich ab, wenn du nervst mit einer Kartoffelschale. In der Küche will dich keiner sehen wie eine Küchenschabe.
In der Küche werf ich dich ab mit einer Kartoffelschale. In der Küche will dich keiner sehen wie eine Küchenschabe. Also auch mit ganz gutem Humor eigentlich.
Ey, aber ich sag ehrlich, Gio 1.9 ist untouchable. Dank dem weiß ich, wie man die perfekten Gambas macht. Und wenn wir schon beim Thema Hip-Hop sind, ihr habt ja abgestimmt und die Wochenplaylist auf Spotify kommt. Hast du schon einen Track, den du heute reinpackst?
Also Erbsen für die Baddies Freestyle wird natürlich sehr crazy kommen, aber den gibt es leider nicht auf Spotify.
Damn.
Und daher als CEO des Lebensgenusses mit Spezialisierung auf Eurosommer empfehle ich eine Spätsommermelancholie und sage daher Alles Verlieren von Elna.
Oh, das ist das wunderschön ausgedrückt. Ich packe auf jeden Fall A$AP Rockys neuen Track Trunks drauf. Ich warte einfach schon so sehnsüchtig, dass er endlich wieder ein Album droppt. Ich glaube, Weewee ist ein bisschen Bad Influence für Rocky, wenn es ums Album droppen geht.
Das würde ich nicht so sagen, Bro, weil ich meine, Rihanna zieht mittlerweile sein drittes Kind auf. Also Respect to the Mom. So mal, wenn du das hörst.
Ja, you got a point.
Ja,
hast recht. Ich nehme alles zurück. Trotzdem, Rocky, drop das Album.
Er droppt jetzt morgen, weil, oh, those guys in Germany on the public news podcast,
they
told me to drop, so I will do it now. Riri, keep the kids.
Und bevor wir rausgehen, weil Sissy heute nicht am Start sein konnte, hier noch ein bisschen Female Energy für euch. Hannah und Suki sind unsere neuen Kolleginnen bei Funk und die haben uns ein paar Grüße dagelassen und wir haben tatsächlich auch noch nicht reingehört und ihr seht jetzt unsere Live-Reaction dazu.
Live-Reaction, film ab.
Hey Adrian, hi Juri von die Woche.
Wir sind Hannah und Suki.
Was geht ab?
Wir haben jetzt auch unseren ersten eigenen Funk-Podcast und der heißt Brave Mädchen.
Die erste Folge ist diese Woche rausgekommen. Wir reden über Feminismus, eure bodenlose Beichten und wir nehmen kein Blatt vor den Mund.
Also ab jetzt jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt, einschalten.
Ja, geil. Hey, wurden persönliche Grüße, Alter.
Ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, Mann.
Ja, ganz liebe Grüße an euch. Ich freue mich schon sehr auf nächsten Mittwoch, auf die erste Folge.
Genau. Und Juri, ich würde sagen, schick auch mal eine Beichte rein, oder?
Ja, 100%. Ja, ey, das war's auch schon für diese Folge.
Ich glaube, wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Mal wieder.
Es war wieder eine große Ehre. Nächste Woche sind wir in derselben Konstellation wieder für euch am Start. Ich freue mich sehr.
Genau. Also, liebe Freunde, denkt immer dran, Erbsen und kochen.
Hell yeah.
Und lasst es euch gut gehen. Wir entlassen euch und freuen uns auf nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumherum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Wie? Ist scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Henk und in meinem Videopodcast Henkes Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internet-Popkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektlos.
Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal. Dich geht's doch gar nicht. Warte mal, Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja? Warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Warte, und wir laden dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.